So, das ist SOMM-Show auf dem Nebelspalter.ch mit dem Markus Somm und dem Hans-Jörg Bertschi als unserem Gast. Hans-Jörg Bertschi ist ein Unternehmer aus dem Aargau und er ist in letzter Zeit sehr bekannt worden als, ja, man kann sagen, Chef von Autonomie Suisse, einer Bewegung, die sich sehr dezidiert gegen das Rahmenabkommen ausgesprochen hat. Wir alle wissen es, vor kurzem war der Bundespräsident Parmelin in Brüssel gewesen. Hans-Jörg Bertschi, Ihren Eindruck, ist das ein nützlicher Besuch gewesen oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, Markus, also vielleicht zuerst zum Korrigieren. Ich bin Mitinitiator von Autonomie Suisse. Ich bezeichne mich nicht als Chef Autonomie Suisse, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr aktiv in dieser Bewegung. Ja. Das Treffen mit dem Herrn Parmelin und der Frau van der Leyen ist aus meiner Sicht absolut ein gutes Treffen gewesen. Die Schweiz hat zum ersten Mal bei den Punkten, die sie selber definiert hat, beim Start von diesen Verhandlungen, die Punkte klar geäussert der EU gegenüber und eine klare Erwartungshaltung geäussert. Und in dem Sinn liegt es an der EU, sich zu bewegen.
Hätten Sie es nicht begrüßt, wenn jetzt Parmelin gerade abgebrochen hätte, also wenn er gerade gesagt hätte, ja, es hat keinen Sinn, wir bringen das Rahmenabkommen in der Schweiz nicht durch?
Ich erwarte eigentlich, dass es noch zum Abbruch wird führen, aber ich glaube, es ist auch staatspolitisch richtig, dass man da in Übereinstimmung mit dem Partner macht, wo man mehrere Jahre mit dem verhandelt hat. Und darum bin ich eigentlich überzeugt, dass das ein erster Schritt ist, wo dann hoffentlich richtig Abbruch führt. Was ich ein bisschen bedauert habe, ist, dass die ganzen souveränitätspolitischen Fragen, die eigentlich noch stärker im Zentrum stehen, weder die drei Nebenschauplätze, Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatliche Beihilfe, dass eben die souveränitätspolitische Diskussion nicht auch noch stärker angesprochen worden ist.
Das ist gut, das ist als Stichwort sehr gut. Ich hoffe, das wollen gerade eingehen. Aus Ihrer Sicht ist das Hauptproblem an dem Abkommen. Sehen Sie das richtig?
Das ist sicher das Kernproblem aus unserer Sicht an dem Abkommen. Die Verpflichtung, die die Schweiz übernimmt, EU-Recht zu übernehmen, einen Streitbeilegungsmechanismus zu übernehmen, wo das Gericht von der Gegenpartei, von der EU, eine entscheidende Position hat drin, eine Überwachung von der Schweiz durch die EU-Kommission müssen zu übernehmen, und eine Guillotine-Klausel, die dann nach Überarbeitung des Freihandelsabkommens sogar das Freihandelsabkommen drin integriert ist, was dazu würde führen, wenn es mal wirklich eine Meinungsverschiedenheit in Gröberi gäbe, dass die Schweiz plötzlich ganz ohne Abkommen würde dastehen und nur noch der EU könnte beitreten. Das ist einfach etwas, das ausgehandelt worden ist, wo nicht zur Schweiz passt schlussendlich. Weil es einfach unsere Stärken, unsere direkte Demokratie, unser kleinräumiger Föderalismus wird Schritt um Schritt erodieren.
Gut, gegen diese Bedenken sagen ja den Befürworter erstens, es ist jetzt schon so, dass wir ganz viel Recht übernehmen aus der EU, praktisch automatisch. Zweitens, also das würde gar nichts ändern, das Rahmenabkommen. Und zweitens, wenn uns etwas nicht passt, dann können wir immer noch das Referendum ergreifen. Nachher gibt es ein Schiedsgericht. Stimmt das nicht?
Ich glaube, das ist Schönfärberei, die von gewissen Kreisen gemacht wird. Wahrscheinlich in sehr vielen Fällen auch wieder besseres Wissen. Ich glaube, es ist jedem klar, wenn wir einmal in dem Machtungleichgewicht drin sind, dann wird es für die Schweiz sehr, sehr schwierig sein, sich überhaupt noch zu bewegen und einen gewissen autonomen Spielraum können zu sichern, dass sie auch in Zukunft gute Gesetzgebung machen kann, wo der Schweizer Wirtschaft in den weltweiten Märkten auch Wettbewerbsvorteile bringt, wie wir das heute haben.
Wenn Sie jetzt das für einen Zuhörer, wo eben die meisten Leute haben ja sich jetzt nicht so eingehend befasst mit dem Abkommen, wie Sie das gemacht haben, einfach mal würden beschreiben, was ist der wichtigste Unterschied zwischen der jetzigen Situation mit den bilateralen Verträgen, die wir haben, und nachher im Zustand mit einem Rahmenabkommen? Was ist der grösste Unterschied?
Ich glaube, der grösste Unterschied ist, dass wir heute wirklich bilaterale Verträge haben, auf Augenhöhe, wo beide Parteien sich in Gremien einigen müssen, wo sie gleichgewichtig vertreten sind. Und das Gleichgewicht, das wird aufgehoben mit dem Rahmenvertrag, wo in den entscheidenden Fragen eigentlich immer die EU ein Recht hat und die Schweiz schlussendlich eine Pflicht hat. Das fällt einem auf, wenn man die 10 Seiten durchliest. Und ich empfehle das jedem Schweizer Bürger, das durchzulesen. Es sind praktisch nur die Pflichten für die Schweiz definiert und Recht von der EU.
Und was ist denn von dem Schiedsgericht zu halten? Da sagen ja die Befürworter immer, eben, wir haben ja den Schiedsgericht, wenn man sich nicht einig ist, dann können wir im Schiedsgericht uns austragen. Was ist da dran?
Ja, ich glaube, die grosse Problematik ist nicht das Schiedsgericht selber. Die grosse Problematik ist, dass in allen Fragen, die den Binnenmarkt betrifft, das Schiedsgericht beim Europäischen Gerichtshof muss anfragen und dann das Urteil vom Europäischen Gerichtshof verbindlich ist für das Schiedsgericht. Also das Schiedsgericht ist de facto ein Feigenblatt.
Und die Ausgleichsmaßnahmen, das ist ja dann der Punkt, also wenn wir zum Beispiel jetzt beim EuGH würde jetzt sagen, nein, also der Rechtsakt müsst ihr übernehmen, dann würde die Schweiz sagen, nein, wir haben eine Volksabstimmung gehabt gegen das, dann würden wir es nicht übernehmen und dann darf ja die EU Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Was muss man sich unter den Ausgleichsmaßnahmen vorstellen? Sind denn das Geldbeträge oder was ist das?
Also ich glaube, auch hier geht das Abkommen weit über das raus, wo sonst in handelsrechtlichen Verträgen drin ist. Also im Normalfall, wenn man das nach WTO-Recht anschaut, dann kann ich nicht einhalten von Verträgen, und das wäre nicht einhalten von einem Vertrag, wenn die Schweiz im Referendum dagegen ist, können in der Regel gleichgewichtige Gegenmaßnahmen ergriffen werden, aber eigentlich nur im Bereich von monetären Gegenmaßnahmen. Wo im Rahmenabkommen sind wesentlich größere Schritte vorgesehen, da sind auch Vertragssuspendierungen möglich, die die EU-Kommission selber machen kann. Und es ist schlussendlich mit den Guillotinen auch eine Aufhebung der ganzen Verträge möglich. Natürlich ist da die Frage von der Verhältnismäßigkeit, aber wenn die Schweiz jetzt wiederholt in Referenden würde anders entscheiden, weder als EU-Binnenmarktgesetzgebung ist, dann ist klar, dass auch dann Vertragskündigungen und Guillotinen schlussendlich eine Möglichkeit ist, die der Schweiz drohen. Und dann bleibt nichts mehr anderes übrig, wenn der Weg in die EU.
Gut, dann würde man sagen, ja gut, wenn ihr halt den Vertrag nicht einhalten, wird halt gekündigt. Das ist doch normal in einem Vertrag.
Ja, wenn man nur einen Vertrag hat, ist das gut. Aber mit einer Super-Guillotine, die es dann gibt, alle Verträge miteinander verknüpft sind, dass die Auflösung von einem dann zur Auflösung von allen führt, dann hat man einen total vertragslosen Zustand zwischen der Schweiz und der EU, auch kein Freihandelsabkommen mehr. Das ist heute ja völlig getrennt. Mit dem hätten wir keine Möglichkeit mehr, außer der EU beizutreten, schlussendlich.
Jetzt Sie sind,
in dem Sinn ist das Abkommen, man hat das so definiert, dass de facto ein Point of No Return da ist zu einem EU-Beitritt. Und das ist auch der Grund, wieso was im Moment die EU-Beitrittsbefürworter noch so stark probieren, beim Bundesrat zu lobbyieren.
Hätten Sie als Unternehmer je so einen Vertrag überhaupt unterzeichnet? Oder besser gesagt, haben Sie das je erlebt als Unternehmer, dass überhaupt ein Vertragspartner so einen Vertrag vorlegt?
Nein, das muss ich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin auch überzeugt, kein Schweizer Bürger würde in seinem Privatleben so einen Vertrag unterschreiben, wo quasi alle Verträge aneinander knüpft. Also der Mietvertrag auch noch verbunden mit dem Arbeitsvertrag, verbunden mit dem Versicherungsvertrag, verbunden mit dem Hypothekarvertrag. So einen Vertrag würde ich in der Schweiz kaum einen Bürger unterschreiben.
Jetzt sagen die Befürworter auch, also wenn das Rahmenabkommen jetzt scheitert und es sieht ja ein bisschen noch aus, Gott sei Dank, auch aus meiner Sicht, aber die sagen ja, wenn das scheitert, dann haben wir eine ganz schlimme Situation. Dann sind erstens die bilateralen Verträge nicht gefährdet, aber sie werden veralten, weil man sie nicht mehr updaten kann und so weiter. Sie sind ein international tätiger Unternehmer. Sie haben Tochtergesellschaften überall oder Stützpunkte überall. Was ist da dran? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ich glaube, das ist nichts anderes als Angstmacherei. Das stimmt hinten und vorne nicht. Die bilateralen Verträge, sämtliche, sind im gleichmäßigen Interesse sowohl von der Schweiz wie auch von der EU. Und die Gefahr, dass die bilateralen Verträge da würden mit den Jahren völlig erodieren, die erachte ich als übertrieben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch ohne die bilateralen Verträge. Hat die Schweiz ja ein Freihandelsabkommen, hat mit der EU Möglichkeiten, sich stark zu entwickeln. Aber ich glaube, was man einfach auch muss sehen, ist, dass das Wachstum weltweit ja nicht in der EU ist. Das Wachstum weltweit ist in Asien. zum Teil auch in Amerika stärker als in der EU. Also mit dem Beitritt zu einem Rahmenabkommen laufen wir Gefahr, dass wir uns der weltweiten Entwicklungen gegenüber verbauen. Und im europäischen Raum, wenn man die Vergangenheit anschaut, wenn man die Zahlen anschaut, von den letzten 20 Jahren sind wir die Bilateralen haben, dann kann man sagen, die haben dieses Wachstum gebraucht. Zum Beispiel mit dem Export nach Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um 60% gestiegen. Parallel ist aber der Export nach USA um 150% gestiegen, obwohl wir in dem Freihandelsabkommen haben. Also die Aussage, dass die unseren Marktzugang schliessen, das ist völlig falsch. Es hat vielleicht kleinere punktuelle Nachteile zur Folge. Man hat das bei der MedTech ausrechnen können. Das ist etwa 0,2 bis 0,3% mehr Kosten bei MedTech-Produkten. Das hat auf den Marktzugang im Prinzip überhaupt keine Auswirkungen. Das sind einfach Angstmacherei, die hier in der Schweiz gemacht wird. Mit welchem Hintergrund ist für mich schwierig zu verstehen, aber aus rein wirtschaftlicher Sicht sind das Beurteilungen, die einfach weit weg von jeder Realität sind. Mhm.
Und man muss ja mal deutlich sagen, oder? Sehr viele Leute oder sehr viele Bürger haben ja eben auch mal den Eindruck, ja, eben, wenn wir jetzt das Rahmenabkommen nicht haben und vielleicht die Bilateralen nicht mehr gibt und so weiter, dann können wir gar kein Geschäft mehr machen in der EU. Was vollkommen Unsinn ist, also es gibt eben, Sie haben es gesagt, das Freihandelsabkommen sowieso, aber es gibt auch die WTO und wie gesagt, Sie, also Ihre Firma selber, Sie sind einer von den ganz grossen Transporteuren von Chemikalien, von Spezialchemikalien, habe ich das richtig gesagt? Und Sie wachsen sowohl in Amerika wie in China. Und eben, wie gesagt, dort haben Sie ja nicht einmal, also teilweise nie die Abkommen, die wir haben mit der EU und trotzdem geht das Geschäft gut.
Ja, das ist richtig so. Also die EU, da muss man auch sagen, hat eine grosse Bedeutung. Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU ist wichtig. Man muss Partnerschaft mit der EU pflegen. Man muss auch die Diskussion jetzt mit dem Rahmenabkommen auf faire und korrekte Art mit der EU weiterführen. Man hat ja die Möglichkeit, dass der Bundesrat vielleicht rasch abbricht. Man hat die Möglichkeit, über eine Volksabstimmung zu gehen. Man kann einfach eine lange Eiszeit entstehen, wie es seinerzeit beim Beitrittsabkommen der Fall war. Und aus unserer Sicht wäre vielleicht eine Volksabstimmung auch die beste Lösung, weil dann ist das Thema wieder vielleicht für 20 Jahre wie schon nachher mehr wieder weg vom Tisch. Aber wenn man natürlich das Verhältnis zu der EU hoch gewichtet und die Partnerschaft hoch gewichtet, ich glaube, dann wäre es richtig, wenn der Bundesrat zu dem Thema entscheidet, einfach mit dem Ziel, auch den politischen Flurschaden können zu begrenzen. Die EU hat jetzt eine schwierige Phase hinter sich mit dem Brexit, der Brexit-Abstimmung und deren Umsetzung. Ich glaube, sie wäre froh, wenn dort die Schweiz nicht den Weg über die Volksabstimmung müsste gehen.
Also Sie haben es erwähnt, also der Worst Case wäre eben eine Eiszeit. Jetzt nehmen wir mal an, die Eiszeit, was würde das heissen für Ihr Geschäft?
Ich glaube, die Eiszeit würde eigentlich am Status quo, wo wir heute mit der EU haben, praktisch nichts ändern. Ich meine, die Verträge sind intakt, das Freihandelsabkommen ist da, die Bilateralen sind da. Die Industrie in der EU hat das Interesse, dass die Verträge bestehen bleiben. Man sieht das jetzt bei der Medizinaltechnik. Da ist in den Schweizer Medien kolportiert worden, dass sie quasi der Untergang von der Medizinaltechnik in den EU-Raum exportiere. Das stimmt hinten und vorne nicht. Das gibt kaum mehr Kosten, die Zertifizierung in Deutschland, die sie in der Zwischenzeit eigentlich praktisch alle gemacht haben. Jetzt hat aber die deutsche Medtech-Industrie in Brüssel interveniert, dass man probiert, für die Schweiz auch die Fristen noch mal zu verlängern, im positiven Sinn. Weil sie Angst haben, wenn das nicht würde passieren, würde die Schweiz vielleicht auch einfach auf Gleichwertigkeit gegenüber der deutschen MedTech-Branche. Und für die ist die Schweiz eher lukrativer Markt. Die exportieren viel in die Schweiz hier. Pochen. Und da hat es ja Nachteile. Also man sieht da in all diesen Fällen, es ist bei den Hochschulen gleich, die EU-Hochschulen wehren sich jetzt für das Forschungsprogramm. Die Schweizer sind von den begehrtesten Partnern von EU-Universitäten, weil sie einfach viel ein höheres Niveau haben als die meisten EU-Universitäten. Ich glaube, das Beste wäre, man würde jetzt eine Phase lang Diplomatie ein bisschen zurücknehmen und die Wirtschaftler wirken auf beiden Seiten in der EU, in der Schweiz. Und dann würde man sehen, dass das ein sehr stabiles, tragfähiges Fundament ist ohne Rahmenabkommen und sich im Prinzip nichts wird ändern.
Vielleicht noch schnell zu der MedTech-Branche, weil das ist eben wirklich, wie Sie richtig sagen, in den Medien ja sehr stark immer wieder betont worden. Einfach, dass man es konkret versteht. Der Witz ist, wenn ich als Medizinaltechnikunternehmen in der Schweiz irgendetwas exportieren in die EU, dann ist es heute so, dass ich das in der Schweiz zertifizieren lassen kann, dass ich da die wichtigsten technischen Standards einhalte. Und jetzt war eben Gefahr gewesen, dass die EU sagt, ja, wir können das nicht mehr anerkennen, was ihr da zertifiziert, weil wir machen jetzt da einen neuen Standard oder wir können den ein bisschen weiterentwickeln und das können wir dann euch nicht mehr berücksichtigen. Und dann haben eben die Leute gesagt, ja, dann können wir ja nicht mehr exportieren. Aber, wie Sie richtig sagen, es ist dann so gewesen, dass die Medizinaltechnik einfach gesagt hat, gut, dann tun wir halt gerade direkt in Deutschland oder in Frankreich zertifizieren. Habe ich das richtig geschildert?
Ja, das ist richtig so. Und weit über 90% haben das in der Zwischenzeit gemacht. Und in dem Zusammenhang eben beispielsweise die NZZ hat vor kurzem titelt Rahmenabkommen Bauernopfer Medtech, oder? Und hat eine Firma erwähnt, wegen diesen Kosten, dass jetzt das eine Belastung sei, eine Firma aus Sumiswald, und hat geschrieben, es sei eine tiefere, eine fünfstellige Summe nötig gewesen, um sich jetzt im Ausland immatrikulieren. Wir haben ein bisschen Research gemacht und haben dann gesehen, dass diese Firma für 12 Millionen Euro in die EU exportiert jedes Jahr. Also man redet auch von 0,2% vom Exportumsatz. Von einem Jahr, wo das Mehrkosten hatte. Und dass man so etwas als Bauernopfer vom Rahmenabkommen darstellt, die Mehrkosten, das ist einfach die Angstpropaganda, die von gewissen Wirtschaftsverbänden geschürt worden sind und immer noch geschürt werden im Hintergrund. Und das ist meines Erachtens einfach unseriös. Und das ist jetzt ein bisschen der Boomerang-Effekt, glaube ich, wo langsam anfängt zurückzukommen, dass Leute, die jetzt zuerst mal das Rahmenabkommen lesen und studieren, da sehr stutzen. Und wenn sie dann die Argumente sehen und man die so einfach widerlegen kann, dann sieht man einfach, es ist beim Stromabkommen ähnlich. Es gibt dort auch eigentlich, dort hat die Schweiz aus meiner Sicht sehr eine starke Position, mit Ausnahme von der Versorgungssicherheit. Aber dort müssen wir ja selber schauen, dass wir mehr Strom können produzieren können. Und wenn wir da die Atomkraftwerke abstellen wollen, müssen wir auch sehr viel mehr nachhaltigen Strom können produzieren. Mit oder ohne Stromabkommen, das ändert gar nichts daran. Und auch im Forschungsthema hat die Schweiz so eine starke Position, dass eigentlich, wenn die EU die 6 Milliarden von uns nicht will, hat sehr viele andere Staaten und Regionen, die auch sehr viel bessere Universitäten haben als die EU, die sehr gerne offen wären mit der Schweiz, die eben auch dank der beiden ETHs auch zwei Top-Universitäten hat, die unter den weltweit besten und der weltweit 20 besten sind. Die EU hat keine einzige Uni, die unter den weltweit 20 besten sind. Die beste EU-Uni ist auf dem Platz 50, oder? Da muss man sich auf der Zunge vergehen. Und ich glaube, dann müssen wir uns eigentlich da auch nicht so Sorgen machen. Ich bin sehr für einen Austausch mit der EU, Forschungsaustausch auch aus kulturellen Gründen. Das macht schon Sinn. Aber ob man gerade alle unsere 6 Milliarden sollen auf die EU setzen oder das vielleicht in Zukunft ein bisschen diversifizieren, auch auf Regionen, die wesentlich bessere Universitäten haben als die EU. Das ist etwas, wo wir vielleicht auch mal politisch in der Schweiz darüber diskutieren können.
Ja, wir haben ja ein Interview gehabt mit der britischen Botschafterin im Nebelspalter und sie hat das auch betont, oder, dass sie das die Engländer natürlich sehr gern würden, mit uns jetzt eben in der Forschung kooperieren. Und sie haben es richtig gesagt, die Schweiz hat zwei ETHs, die beiden ETHs, die unter den Top 20 sind weltweit. Und die anderen Top 20 Universitäten, England hat nämlich noch mehr, glaube ich, etwa 3 oder 4 sogar. Also das wäre für uns sicher eine sehr interessante Kooperation und die Engländer selber signalisieren, sie würden das gerne machen. Also ich sehe das auch so, also die Schweiz hat da unglaublich starke Position und das Erstaunliche ist eben, dass die EU ja das eigentlich auch weiss und dann wahrscheinlich relativ schnell nachgehen würde, wenn das einfach mal in Bern signalisiert werden würde.
Ja, da gehe ich auch davon aus. Und ich meine, etwas Ähnliches ist schon der Fall zusammen mit der Entwicklung Freihandelsabkommen mit der EU. Dort hat man erste Schritte gemacht, die meint der Gap-Strategie. Aber das Ziel müsste ja sicher sein, mit England ein ganzes umfassendes Freihandelsabkommen zu machen, das auch den Dienstleistungsbereich würde umfassen würde, und Bereich Forschung, Bereich Studienaustausch, Studienprogramm würde umfassen. Ich glaube, da haben wir auch sehr spannende Möglichkeiten, wo wir die Schweiz können, bezüglich Innovation und Zukunftsentwicklung können weiterbringen.
Mein Eindruck war immer, dass in der Privatwirtschaft die Leute sehr lange eigentlich sich nicht wahnsinnig beschäftigt haben mit dem Rahmenabkommen und dann immer mehr oder weniger nachgeschwätzt haben, was die Wirtschaftsverbände gesagt haben. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so gewesen? Warum hat man sich nicht mehr mit dem Rahmenabkommen beschäftigt?
Ja, ich glaube, wenn man das Rahmenabkommen erst mal überfliegt oder so, dann kommt man eigentlich gar nicht so draus, was da drinnen steht. Oder es steht ja nur sehr abstrakte Begriffe stehen drinnen. Es stehen, wie ich schon gesagt habe, sehr viele Pflichten für die Schweiz drinnen. Aber das Rahmenabkommen ist ja auch so dargestellt worden, wenn es eigentlich nur einen Rahmen bildet um die Bilateralen herum. Und da hat man vom Titel her wahrscheinlich schon das Gefühl gehabt, ja, das ist nur ein Rahmen, das ist ja nicht so wichtig. Und darum hat man dann auch das, was die Verbände verbreitet haben, einfach als bare Münze entgegengenommen. Wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sieht man, dass das unser grundlegendes Verhältnis zur EU so auf den Kopf stellt, dass wir uns wirklich teilintegrieren in die EU bezüglich politischen Entscheidungsprozess. Und mit dieser Teilintegration natürlich auch ein Teil von der heutigen Autonomie, beispielsweise im weltweiten Abschliessen von Abkommen, schrittweise würde nehmen. Oder das realisiert man erst, wenn man relativ tief geht. Oder es hat mal jemand gesagt, das sei ein Wundertüte, das Rahmenabkommen. Ich würde das heute unterscheiden. Ich glaube, niemand kann die Tragweite von dem Rahmenabkommen heute abschätzen, weil sämtliche zukünftige Abkommen, die die Schweiz macht, sind dem Rahmenabkommen und der Struktur, wo eben einseitig ist und nicht mehr bilateral ist, unterworfen. Und wir wissen nicht, in welche Richtung als der EU-Binnenmarkt geht. Also ich bin selber davon überzeugt, wenn man die Eckwerte halt anschaut und die Mechanismen anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass wir in 15 bis 20 Jahren nicht mehr Freiheit würden haben, beispielsweise mit anderen Ländern auf der Welt als Schweiz Freihandelsabkommen abschliessen. Das ist ein Thema, das in der EU vergemeinschaftet ist. Dann wird das auch durch die EU gemacht und wir wären einfach Teil von dem Block EU. Wir würden sicher mit der Zeit auch unsere Autonomie im Bereich von der Besteuerung verlieren. Und meine Quintessenz für mich, und darum bin ich alle froh, dass sich Gewerkschaften auch wehren dagegen. Ich bin froh, dass wir unseren Leuten in der Schweiz können deutlich höhere Löhne zahlen als in den umliegenden Ländern. Wenn man das im Schnitt anschaut, sind das 20 bis 40% höhere Löhne, Kaufkraft bereinigt. Und in der Konsequenz, wenn das Rahmenabkommen so kommt, dann haben wir in 30 Jahren die gleichen Löhne wie die umliegenden Länder, weil wir einfach auch die gleiche verbürokratisierte Wirtschaft haben wie die umliegenden Länder. Das sieht man, wenn man den Index von der Wirtschaftsfreiheit anschaut und das vergleicht, oder, zwischen der Schweiz und der EU. Da liegt die Schweiz weltweit sehr weit vor, auf dem 5. Platz. Wenn man die grossen EU-Staaten anschaut, liegen die zwischen dem Rang 25, das ist Deutschland, der beste noch, und dem Rang 75 weltweit, das ist Italien. Und Frankreich nicht viel besser und Spanien auch nicht. Oder? Das führt einfach dazu, dass wir uns harmonisieren auf tiefem Niveau. Das ist das, was die EU will. Vielleicht ein bisschen einen gewissen Grad, dass wir unsere Wettbewerbsvorteile global nicht mehr haben, die wir heute haben. Was ich natürlich noch viel mehr will, ist klar, unsere Finanzkraft im Hinblick auf die ganze Verschuldung, die in der EU natürlich jetzt dramatisch zunimmt, da wären wir natürlich ein Partner, der hoch willkommen ist in der EU.
Ja, wie schätzen Sie jetzt die Lage in der privaten Wirtschaft? Sie sind ja eben Unternehmer und mit vielen Unternehmerkollegen haben Sie jetzt die Autonomie Suisse gegründet und vorantrieben. Wie ist jetzt die Stimmung in der Wirtschaft? Wie würden Sie sie beschreiben?
Also ich glaube, in dieser Frage sind wir wirklich in einer Umbruchsstimmung drin. Ich bin selber positiv überrascht, wie viele Mitglieder dass wir jetzt in Autonomie Suisse haben können gewinnen. Wir haben jetzt über 800 Mitglieder. Ein recht erheblicher Teil davon sind Unternehmer. Und die Anzahl nimmt täglich zu. Ich habe mich auch gefreut, dass mit Swiss Mechanics jetzt ein erster Branchenverband, eine Branche von der mittelgrossen und kleineren Maschinen-, Elektro- und Metallverarbeitenden Betriebe in der Schweiz, klar gesagt hat, das Rahmenabkommen ist auf Dauer ist schädlich für unsere Firmen. Und darum sind wir als Verband dezident gegen das Abkommen. Und ich hoffe, dass oder gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten auch weitere Verbände werden folgen. Ich glaube, wir müssen jetzt zuerst in der Schweiz einen gewissen Grundkonsens finden von dem pragmatisch-konstruktiven Kreis, wo kein EU-Beitritt wollen. Und das heisst einfach die bürgerlichen Parteien, die Wirtschaftsverbände auch. Und das bedeutet auch, dass man muss aufhören mit der Angstpropaganda, die in vielen Bereichen noch gemacht wird. Und wenn man so eine konstruktive Basis hat, ich glaube, dann kann man auch innenpolitisch dann den Weg finden, wie geht man um mit der Grundproblematik, mit der Souveränitätsthematik. Ich glaube, der grösste Fehler, den wir jetzt machen können, ist gerade wieder in weitere Gespräche gehen mit der EU, zu welchen Abkommen. Das Thema Souveränitätsproblematik, das ist nicht diskutiert mit der EU jetzt, es sind nur die drei Nebenpunkte. Und wenn wir jetzt gerade in bilaterale Diskussionen wieder reingehen zu gewissen Punkten oder meinen, wir müssen da einen Aktivismus entfalten, dann laufen wir ganz grosse Gefahr, das ist das Grundkonstrukt, das falsche Grundkonstrukt, wieder wird einholen. Also wir müssen zuerst auf eine sinnvolle und gute Art und Weise das Rahmenabkommen mit der Struktur, wo da drinnen steht, können vom Tisch haben. Wir müssen das können irgendwie auch mit der EU vertragbare Art gemeinsam stoppen, den Prozess, und damit einem Konsens, den wir innenpolitisch auch aufbauen müssen, parallel schauen, dass wir auf bilateraler Basis die Entwicklung, die wir mit den Bilateralen auch können aufrechterhalten. Ich glaube, die heutigen Bilateralen länger weitgehend für das, was geregelt werden muss. Aber ich schließe es auch nicht aus, dass es dann gleich wieder möglich sein wird, mit der EU, dort wo es notwendig und sinnvoll ist, weitere bilaterale Verträge können abschliessen.
Man würde ja meinen, dass eben nach dieser Übung Rahmenabkommen, die jetzt doch sehr viel Zeit und Energie gekostet hat und aus meiner Sicht der Bundesrat eigentlich von Anfang an falsch aufgewickelt hat, nach dieser langen Irrtour ist ja eigentlich wäre nicht schlecht. Man würde jetzt mal einfach Marsch halt machen und wieder mal ein bisschen nachdenken und ein bisschen Zeit sich nehmen. Und so, wie Sie das eben sagen, nicht gerade wieder in die nächsten Verhandlungen sich reinstürzen, nachdem dass man im Rahmenabkommen eigentlich auch ein bisschen den Kopf verloren hat. In dem Sinn, danke vielmals für die interessanten Ausführungen, Herr Bertschi. Und schauen wir, wie es weitergeht. Wir bleiben dran. Das war die Zomshow vom Nebelspalter. Ihr könnt das jederzeit auf nebelspalter.ch hören, aber auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen abladen. Würde uns sehr freuen. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.